Einen schönen guten Abend. Ich hoffe, es geht euch gut. Irgendjemand hat mich irgendwann mal darauf angesprochen, warum ziehst du deine Uhr ständig ab, wenn du predigst? Das macht der David nie. Sei ja, der David ist ja mehr so in diesem Pastorenmodus. Er predigt ja regelmäßig. Er hat so eine Art innere Uhr. Ich muss auf die Uhr schauen, um nicht zu überziehen. Genau. Hätten wir eine Uhr gegenüber, dann bräuchte ich die nicht abzunehmen. Aber wir haben noch keine. Ah, das wäre so eine Idee für eine Sonderspende, ne? So eine Funkuhr, die leuchtet. Sag, noch 5 Minuten oder so. Am 17. August hatten wir hier einen Gast. Der hat über das Vaterherz Gottes gepredigt. Könnt ihr euch daran erinnern? Wie hieß er? Super, paar Streber im Raum, 5 Gummipunkte. Das ist ja bei mir immer positiv gemeint. Immer. Oder? Streber ist doch was Positives, nicht? Nee? Bei euch nicht? Also da, wo ich herkomme, musste man sich das erarbeiten, Streber zu sein zu dürfen. Ja, und dann wird gesagt, der ist ein Streber. Dann bist du, der Lasso ist ein Streber. Ja. Wisst ihr, Neid muss man sich hart erarbeiten. Die Neider haben das nicht, deswegen beneiden sie euch. Also ich strebe für mich was Positives. Matthias Hoffmann habe ich aufgeschrieben. Allerdings war ich mir nicht sicher, ob es mit einem oder zwei T ist. Das ist egal, das seht ihr ja nicht. Matthias Hoffmann hat über das Vaterherz Gottes gepredigt. Als ich die Liedertexte gelesen habe, habe ich mir gesagt, wow, was für einen Anspruch wir haben. Also diejenigen, die das Lied so denken, wie das textuell da steht. Ne? Herr, du bist mein König über alle Könige. Oder ich gebe dir mein Leben. Du bist mein Ein und Alles. Ich gebe dir mein Leben. Ganz ehrlich, bin mir nicht sicher, ob ich das kann. Vielleicht könnt ihr das. Ich mein Leben. Wünsche, ich könnte. Also da sind so Ansprüche, die sind schon sehr hoch. Aber es geht um Gott. Und heute habe ich mir gedacht, wenn Matthias über Gottes Vaterherz spricht, dann grabe ich die Predigt, die ich 2 Monate davor über Gottes, als Gott als Vater mal hier schon vorgetragen habe, wieder raus, entstaube sie ein bisschen und serviere sie wieder aufgewärmt. Eine Wiederholung schadet nicht. Ich kriege es natürlich nicht hin, wortwörtlich das zu sagen. Das sind auch andere, teilweise andere Bibelverse. Aber das Thema ist wieder vom Vater geliebt. Und über dieses Vaterherz rede ich nicht unbedingt als Vaterherz, sondern ich rede über Gottes Liebe für uns. Oder Gottes Liebe zu uns. Wir wissen alle, dass kein Mensch in der Lage ist, egal wie er sie anstrengt, Gottes Liebe oder in irgendeiner Form sein Leben sündenfrei zu machen. Das haben wir mehrfach hier besprochen. Jeder, der sich ein bisschen kennt, weiß, sündenfrei Leben schafft er nicht. Ist nichts Neues, wissen wir. Stimmt? Wenn ihr nicht mit mir reden wollt, dann rede ich auch nicht mehr mit euch. Stimmt, danke, Ali. Wir Christen können, egal wie gut wir uns anstrengen, nicht sündenfrei leben. Man muss das eigentlich einmal für sich akzeptieren, dann lebt sich hinterher ganz entspannt. Denn dazu kommt dieser Widerspruch der Heilsgewissheit. Und das finde ich immer so cool. Und in dem Moment, wo die Unfähigkeit besiegelt ist, ich weiß, ich kann niemals Gottes Ansprüchen genügen. Und er schenkt mir trotzdem Heilsgewissheit, steht dazwischen eine Verbindung, die heißt, Jesus hat es für mich möglich gemacht. Und diese Gleichung, die ist nur in Jesus lösbar. Und das lässt uns gottzentriert leben. Und deswegen ist es so wichtig für mich, dass immer wieder, ich bin ein privilegierter Mensch. Wie kann es sein, dass ich trotz meiner Verfehlungen Gottes uneingeschränkte Liebe genießen darf? Das Kreuz macht's möglich. Nur Menschen, die wissen, wie sehr sie geliebt sind, leben frei in der Liebe. Menschen, die das Gefühl haben, die müssen etwas tun, die sind unter einem Druck, der sie überfordert. Stimmt's? Also bei mir wäre das so. Und deswegen ist es mir wichtig, jedes Mal immer das Gleiche zu wiederholen. Wir sind in Christus geliebt. Erste Folie, Johannes 3, 16. Das, wisst ihr, warum ich das gemacht habe? Jetzt, früher hatte ich ja nie eine erste Folie mit einem Titel. Ne? Es kam gleich die erste. Und da war ich in einer Gastgemeinde und haben sie gleich meine ganzen Folie durchlaufen lassen, weil sie den Titel gesucht haben. Und da habe ich mir gesagt, wie doof ist das denn? Du brauchst einfach eine Folie, die ständig da ist, damit man weiß, bevor du anfängst mit den Folien. Und deswegen habe ich jetzt einen Titel davor gepappt. So, das ist der Titel. Danach kommt hier die erste Folie und da lese ich Johannes 3, 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Übrigens, das ist der erste Bibelvers, den ich auswendig gelernt habe. Und den kann ich euch empfehlen, wenn ihr nicht auswendig lernen könnt, aufschreiben, auf den Spiegel kleben, jeden Morgen, wenn du aufstehst und siehst, Gott hat so sehr mich geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus für mich gegeben hat. Das ist auch cool, oder? Am Spiegel, am frühen Morgen, so ein Spruch, Gott liebt mich. Also, als Empfehlung, oder einfach auswendig lernen, dass jeder, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gottes Motivation für den Heilsplan am Kreuz ist die Liebe für seine Schöpfung. Seine Liebe zu uns. Das ist seine Motivation. Gott liebt uns Menschen. Jedes Mal, wenn ich dieses Mikrofon kriege, werde ich euch das in die Ohren immer wieder sagen. Gott liebt dich. Er liebt dich nicht, weil so ein toller bist, er liebt dich, weil Jesus so toll ist. Gott liebt dich. Gott liebt mich. Gott liebt uns Menschen, obwohl wir nicht immer Dinge tun, die Gott gefallen. Das ist interessant. Gott liebt mich, obwohl meine Handlungen nicht immer so sind, wie er sie für mich wünscht. Römer 5, Vers 1 bis 9, also 1 bis 8. Danke. Lesen wir zusammen. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn, hätte ich groß schreiben sollen eigentlich, Jesus. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Wie nehmen wir das in Anspruch? Im Glauben. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Diesen Stolz sieht man nicht so oft. Es ist etwas Besonderes, deswegen darf man drauf stolz sein. Wir, merkt ihr das? Wir, nicht irgendeine, wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit. Es ist was Cooles, was wir haben, weil wir Königskinder sind. Wir lesen die Bibel, diese Verse habt ihr wahrscheinlich schon mal 100 Mal gelesen, aber wir haben einen Grund, stolz zu sein, denn wir sind nicht irgendwer. Du bist nicht irgendwer. Das ist wichtig. Auch wenn dein Chef irgendwas sagt oder dein Nachbarn oder in der Schule du gedisst wirst. Egal was man denkt, was du bist, das ist alles Quatsch. Du bist etwas Besonderes und du hast etwas, worauf du stolz sein darfst. Erstens, diese Hoffnung, die macht uns froh, weil es was Positives ist. Wenn ich das an das tolle Essen denke, was meine Frau für heute geplant hat, erfüllt mich das mit Freude. So, hier ist es genauso und mit Stolz. Wir werden an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Das ist mega. Nächste Seite. Doch nicht nur darüber freuen wir freuen uns auch über die Nöte. Es ist also nicht nur happy, happy, happy als Christ. Es ist auch manchmal hart. Krankheiten, Trauer, Ärger, Stress, all diese Dinge gibt es auch in unserem Leben, leider. Aber wir heulen nicht deswegen. Das ist auch interessant. Ist das menschlich denkbar möglich, überhaupt Negatives zu erleben und dann sich darüber zu freuen? Das geht natürlich nicht. Dazu braucht man etwas, was wir nicht besitzen. Wir, also doch nicht nur darüber freuen wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Da schreibt einer, der weiß, wovon er spricht. Paulus war auch im Knast. Wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Der ist gecheckt, der ist ja richtig geprüft, für gut befunden. Er kann stehen. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Jakobus schreibt, wir haben das Problem, dass wir aufgeben, bevor wir das Ergebnis sehen. Uns fehlt die Standhaftigkeit, schreibt Jakobus. Und Paulus ist etwas positiver, der sagt, wir sollten in der Not nicht vergessen, jetzt kommentiere ich, dass es einen Grund gibt, warum wir uns freuen sollen. Denn dahinter ist Gott, der die Kontrolle über diese ganze Not nicht verloren hat. Vers 5. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Es gibt immer ein Licht am Ende des Tunnels. Es gibt immer ein Licht am Ende des Tunnels. Das ist wichtig, dass wir es wissen. Wir haben gesungen, dass Gottes Wort immer bleibt. Haben wir gesungen. Und wenn Gottes Wort wahr ist und deswegen bleibt es, ist es wichtig, Gott hat gesagt, es werde Licht. Dann hat er gesagt, es wird einen Tag geben, es wird eine Nacht geben. Sonst hätten wir immer Licht. Die Erde dreht sich, da gibt es Licht. Tag, es gibt Dunkelheit, Nacht. Hat es sich geändert, seitdem Gott die Welt geschaffen hat für die Erde? Nö. Wir haben immer noch Tag und Nacht. Sein Wort bleibt. Und wenn sein Wort sagt, Vers 5, in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, bedeutet das, es gibt ein Licht am Ende des Tunnels. Das ist gute Nachricht. Es gibt ein Licht am Ende des Tunnels. Ich wiederhole mich. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt. Nicht, dass irgendwas sein wird, sondern diese Gewissheit sagt nur eins. Gott liebt dich. Das ist das, was in unserem Herzen eigentlich schreiend sein sollte. Das heißt, unsere Ohren müssten voll sein von dieser Stimme. Gott liebt dich. Und warum hören wir sie nicht? Habt ihr euch schon mal gefragt, warum diese Stimme so leise ist, wenn wir in der Not sind? Mich hat das, als ich das gelesen habe, gesagt, oh, eigentlich weiß ich das. Aber warum fällt mir das schwer, wenn es mir nicht gut geht? Die Gewissheit erfüllt mich. Das steht in Gottes Wort, erfüllt. Ich muss nicht so tun. Herr, erfülle mich. Es steht da, unser Herz ist durch den Heiligen Geist mit der Gewissheit, steht ja nicht ein bisschen angerührt, es steht erfüllt. Wisst ihr, was es ist, wenn ein Glas voll ist? Es ist voll, da passt nichts mehr rein. Das ist erfüllt sein. Gott schenkt nicht ein bisschen so Gewissheit, dass er dich liebt. Er gibt drei Viertel, nein, er sagt, lass so, wenn ich sage, ich liebe dich. Ich liebe dich von deiner Fußspitze bis zu der Spitze deiner Haarpracht. Ich liebe dich tutti completi. So liebt Gott mich und dich. Dann denke ich, wieso ist mir das gar nicht so bewusst und immer? Habt ihr euch mal diese Frage gestellt? Warum ist uns das nicht so bewusst, wie es da steht? Der Heilige Geist ist uns gegeben worden, damit wir wissen, dass Gott uns liebt. Und ich sage in meinem persönlichen Fall, es ist nicht so automatisch. weil es einen gibt, der dafür sorgen will, dass es mir bei mir nicht so richtig bewusst ist. Denn wenn es mir bewusst wäre, müsste ich in jeder Lebenslage entspannt sein. Das ist Gottes Absicht. Eure Sorgen werft auf ihn, sagt Petrus. Und Jesus selbst sagt, wenn du müde und beladen bist, wenn du gestresst bist, wenn dein Leben dir so schwer ist und wenn die Sorgen dich plagen, dann wirf deine Sorgen auf mich. Diese Gewissheit sollte uns eigentlich durch ein entspanntes, stressfreies Leben führen. Stimmt? Nun, Gott beweist uns seine Liebe schon im Voraus. Ne? Wir könnten noch die drei weiteren Verse lesen, die da kommen. Das geht wie 1 bis 8. Christus ist für uns gestorben in einer Zeit, als wir noch unfähig waren, der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt haben. Christus ist für uns gestorben. In dem Moment wussten wir gar nicht, weil Gott, wir haben uns Dreck um Gott geschert. Christus ist trotzdem für uns gestorben. Den Vers werde ich überspringen. Hier, den Vers 8 möchte ich lesen. Gott beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Der Beweis, erstens, der Heilige Geist soll in uns diese Gewissheit untermauern, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Gott hat es bewiesen, als wir noch Sünder waren, ist Jesus für dich und für mich gestorben. Was wollen wir eigentlich noch für Argumente, um diese Liebe nicht einfach so zu erkennen? Weiß ich nicht, wir haben einfach, zumindest ich, manchmal das Problem. Und dann kam mir ein Vers vor ein paar Wochen wieder in den Sinn. Der sagt, wie verträgt sich dieser Vers mit dem Rest? Es hat damit zu tun, dass Christen mit mir diskutiert haben darüber, dass ich zu sehr diese, ja, Gott liebt dich, auch egal wie du bist, und kann es sein, es steht doch da in der Bibel, es sind nicht alle, die zu mir her sagen, wie stellst du dich dazu? Ja, oh, interessanter Gedanke. Dann lass uns mal diesen Vers gemeinsam überprüfen. Matthäus 7, 21 bis 23. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Es sind also nicht alle Christen, die in den Himmel kommen. So kam mir das. So wurde mir das ins Gesicht geworfen. Denn es steht, es ist nicht jeder, der zu mir sagt, Jesus spricht also von sich. Viele, nicht mal wenige, viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. So, dann habe ich das als Hausaufgabe gekriegt. Und was sagst du denn dazu? So, ja, gut. Das ist natürlich interessant. Heißt es, dass wir also im Raum, wie sind wir, weiß ich nicht, statistisch gesehen, wenn es viele sind, die her sagen, wir sagen alle hierher zu Jesus, einige von denen uns trotzdem Gottes Reich nicht erreichen werden. Wir kommen nicht ins Paradies. Das ist alles hier Show. Ich lenke euch ab. Den Vers kennt ihr, ne? Das ist so, der ist nicht neu. Ne? So. Werden wir Christen durch unsere Leistung gerettet? Wie schafft man das? Hier steht, ich habe extra hier in Blau geschrieben, wer den Willen des Vaters tut. Da ist eine Handlung hier, oder? Also, wir sind uns einig, durch Handlung schaffen wir es nicht. Aber hier steht, nur wer diesen Willen tut. Also, wir brauchen nicht tun, weil Jesus getan hat. Aber hier steht eindeutig, wer den Willen des Vaters tut, der wird es tun. Der wird in den Himmel kommen. Wie schafft man das denn überhaupt, den Willen des Vaters zu tun? Und was ist das überhaupt, der Wille des Vaters? Wenn man mich fragt, was ist der Wille des Vaters, dann würde ich sagen, alle Gebote einhalten. Schaffe ich aber nicht. habe ich aber ein Problem. Jesus spricht mit Juden. Sie kennen das Gesetz. Sie wissen also von der Erlösung durch persönliche Leistung. Ganz wichtig. Jesus definiert ganz genau, welche Leistung zu erbringen ist, um ins Himmelreich zu kommen. Nämlich den Willen des Vaters zu tun. Das bringt jeden in den Himmel. Die Bibel, und das ist ja gut, definiert selber den Willen des Vaters. Und weil die Bibel den Willen des Vaters definiert, werden wir zusammen diesen Willen auf der nächsten Folie lesen. Johannes Kapitel 6, Vers 40, da steht, das ist der Wille meines Vaters. Wer spricht da? Derselbe Jesus. Deswegen ist es gut, die Bibel mit der Bibel zu erklären, statt zu kommentieren. Also lesen wir, dass jeder, also einerseits sind viele, die herher sagen und trotzdem nicht ins Himmelreich kommen. Und hier sagt Jesus, jeder, hört er mich? Gut. Jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat und dass ich, Jesus, ihn auferwecke am jüngsten Tag. Der Wille des Vaters besteht also nicht darin, 613 Gebote einzuhalten, was keiner kann, sondern Jesus, den Eckstein, das Problem der Juden als Messias anzuerkennen und zu akzeptieren, an ihn zu glauben als Gottes Sohn. Er sagt nicht, wer den Messias sieht, er sagt, wer den Sohn sieht. Viele Religionen haben kein Problem mit Gott. Die huldigen Gott, die beten, die machen alles, manchmal intensiver als wir. Die haben ein Problem. Viele haben sogar kein Problem mit Jesus, die Zeuge Jehovas. Die haben ein Problem mit seiner Sohnschaft. Dieses Kindsein, das ist der Sohn, Gottes Sohn. Das können die Moslem, ich war früher einer, auch nicht akzeptieren. Gott hat kein Kind. Doch, steht da. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer also an den Sohn glaubt, also wer der glaubt, dass Gott an den Sohn hat und dass dieser Sohn dann für uns gestorben ist, der, und das ist wieder ein Problem für die Juden, wir glauben an den Sohn. Und deswegen haben wir das ewige Leben. Also der Wille des Vaters ist, ich glaube an den Sohn und dann habe ich den Willen des Vaters erfüllt. Wir wissen, ich finde das cool, mich entspannt das. Wisst ihr, eigentlich hat er einmal, kennt ihr, wie heißt sie? Natalie Portman, kennt ihr Natalie Portman, die ist Schauspielerin? Sagt ihr euch der Name was? Es gibt da so einen Film, Der Schwan, das geht um Tanzen und so weiter. Diese Hauptdarstellerin drin. Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich weiß, dass sie Hauptdarstellerin ist. Natalie Portman ist Jüdin. Wissen die meisten Leute nicht. Und die hat einmal erzählt, die Christen, die beneide ich, die haben gar keine Gebote. Die müssen nur an Jesus glauben und die kommen in den Himmel. Bei uns ist es so anstrengend. Ich habe gesagt, guck mal, es braucht eine Jüdin, um uns unseren Glauben zu erklären. Die haben nur Jesus und er reicht komplett aus, um in den Himmel zu kommen. So, warum tun wir uns so schwer mit dieser grundsätzlichen Wahrheit? Wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben. Er sagt nicht, wer die Voraussetzungen erfüllt, indem er fromm lebt oder was. Glaub nur, dass Jesus Gott der Sohn und dass er für deine Sünden gestorben ist und du hast das Leben. Du hast einen versiegelten Brief, dass Gott dich liebt. Und sein Segen dir garantiert ist. Es braucht Juden, um uns zu erklären, wie toll wir es haben. Wir dürfen alles essen, wann wir wollen. Und es ging übrigens um Essen. Sie hat gesagt, wir dürfen alles essen, was uns schmeckt. Alles trinken. Und zwar jeden Tag. Wir haben keinen besonderen Tag. Wir können eigentlich tun und lassen, was wir wollen. Es gibt natürlich Dinge, die uns schaden. Ja, der Herr erlaubt es, ich kann saufen. Ja, dann kommst du betrunken ins Grab, aber ist egal. Geht alles. Du darfst auch rauchen, dann kommst du schneller in den Himmel. Das geht alles. Nichts ist verboten. Es ist Gott nicht wichtig. Er sagt, du sollst glauben, dass der Sohn für dich gestorben ist. Ich finde es cool. Wir haben es gut. Das Wissen über Gottes Liebe ist eigentlich der Anfang. Wenn man weiß, wie geliebt man ist. Es ist für mich selbst die Offenbarung seit 2012. Es geht nicht um meine Frömmigkeit. Es geht um die Wahrnehmung einer Tatsache. Ich bin geliebt. Und dieses Ich bin geliebt, das trägt mich. Wenn jemand dich beleidigt, du bist kurz gekränkt. Und dann kommt, was juckt dich das? Gott liebt dich. Weißt du, wie viel größer das ist als dieser Typ, der dich da ausmobbt? Das ist nicht mal vergleichbar. Und deswegen kommst du so schnell wieder an die Oberfläche, dass man dich fragt, wieso ist er immer entspannt? Und wisst ihr was? Seitdem werde ich nicht mehr älter. Habt ihr das gemerkt? Ich sehe genauso aus wie vor 5 Jahren. Habt ihr es nicht gemerkt? Ich bringe euch meine Fotos. Ich habe es selber gemerkt. Denn der erste Fehler, den ich gemacht hatte, war, bei meiner Hochzeit habe ich den Pastor gefragt, wieso siehst du so jung aus? Der war so 40. Der sah aus wie alt, so alt wie ich. Und ich war 27. Ich sage, wie machst du das? Der sagt, schmackhaft nicht. Ich habe, als ich mich bekehrt habe, Gott gesagt, ich möchte jung bleiben. Wisst ihr, manchmal spricht Gott zu dir über andere. Nur ich war nicht weise genug. Ich hätte sagen sollen, Herr, ich habe gesagt, ich möchte langsam altern. Ich habe nicht gesagt, ich möchte meine Haare behalten. Hätte ich das gesagt, hätte ich das nur gesagt, das habe ich völlig außer Acht gelassen. Das macht nichts. Und dann kam mal dieser Bibelvers. Ich gebe euch einfach so ein paar Beispiele. Könnt ihr euch selber bedienen. Ihr habt auch alle eine Bibel. Da steht da drin, Gott stellt fest, dass der Mensch böse ist und er entscheidet sich, die Menschen nicht mehr ewig lange leben zu lassen, sondern, wer weiß es? Nee, mein Hauskreis spricht nicht. Wer weiß es? 120, nächster Streber, 6 Gummipunkte. Also, 120 Jahre habe ich mir gedacht, Herr, ich werde beim Joggen mit 120 umfallen. Wir reden in 60 Jahren drüber. Und 59 Jahren reden wir drüber. Ich werde joggend umfallen. Und da kommt Jesus. Jesus kommt vorher und nimmt mich mit. Da sind so Geschenke Gottes in der Bibel. Wir haben gesungen, sein Wort ist die Wahrheit und ändert sich nicht. Da sind ja so Perlen, die kann man sammeln im Glauben. Warum einfache Sache nehmen? Wenn ich sage, ich möchte nur 80 Jahre leben und sterben, woran wird man Gottes Hand erkennen, dass Gottes Gnade ist? 120, das ist eine Nummer. Da weiß jeder, dass er der Lasso nicht durch besondere Lebensweisheit gemacht, sondern weil Gott ihm das geschenkt hat, ihm die Ehre dazu. Wir sehen uns in 59 Jahren. Ich werde joggen durch Babenhausen fallen, jeder wird sehen. An dem Tag sehen wir alle zusammen. 19. März irgendwann, ich habe es vergessen. Das Wissen über Gottes Liebe ist der Anfang. Deswegen predigen wir das regelmäßig. Der Glaube daran, jeder ist die notwendige Voraussetzung. Wir müssen es glauben, damit es in uns lebendig wird. Ich sage euch, schreibt euch Bibelverse, klebt die da, wo ihr guckt. Küche, Spiegel im Bad, wo auch immer. Ich mache es, weil es für mich wichtig ist. Ich gebe einfach den Tipp. Denn der Glaube ist ja etwas, das ist eine Konsequenz. Glaube ist nicht irgendwas Magisches. Glaube ist ein Produkt von irgendwas. Glaube ist das, was als Frucht rauskommt, wenn das Wort wächst, 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 blüht. Da kommt der Glaube. Wenn ich 100 Tage hintereinander euch mal einhämmere, Gott liebt dich, irgendwann glaubt ihr das. Stimmt? So ist es. Bei mir genauso. Denn es braucht nur das kleine Lüftchen, da sage ich, ja, auch ich muss mir das sagen. Ich predige mir genauso. Die Bibel ist deswegen so wichtig, um die gesunde Lehre der Liebe Gottes muss immer wieder erfrischt werden. Ich gehe zurück zu Römer 5, Kapitel 5, da steht, in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Der Glaube trägt uns in der Not und deswegen wissen wir, am Ende des Tunnels ist, was habe ich gesagt? Licht. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn, durch den Heiligen Geist mit der Gewissheit erfüllt, dass Gott uns liebt. Das war der Titel meiner Predigt, vom Vater geliebt. Und weil Gott weiß, wie wir sind, hat er uns den Heiligen Geist gegeben, damit wir wissen, dass wir geliebte Kinder sind. Ich fasse zusammen mit dem Nächsten. Genau, das ist meine Zusammenfassung. Gott liebt dich sehr. Deswegen habe ich mir gedacht, bevor ich das wiederhole, dann können wir doch gemeinsam machen. Gemeinsam das hier laut sprechen. Was denkt ihr? Ist das eine gute Idee? Schön laut, ne? So sehr hat Gott mich geliebt. Also nicht dich, mich. Also jeder soll mich sagen, okay? Ich mache Mikro weg. Denn so sehr. Amen. So, ich wünsche uns viel, viel Erinnerung an diese Grundwahrheiten. Ich habe euch heute nichts Neues erzählt. Ihr wisst das alles schon. Amen.